Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipke und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ja, heute ist Quartalsende, der 28. Juni 2024. Das bedeutet also, ab Montag, dem 1. Juli, werden dann auch wieder die Karten an den Börsen etwas neu gemischt, wobei das natürlich etwas übergriffig oder beziehungsweise vorausgeeilt ist. Natürlich werden die Karten nicht neu gemischt, aber man merkt schon heute an den Handelsereignissen und an den Favoriten, zum Beispiel im DAX, wo die Fahrt hingeht. Die Investoren positionieren sich eigentlich weiterhin auf eine potenzielle Konjunkturerholung in Europa und wollen natürlich demzufolge bei den Quartalsberichten und auch natürlich mit Hinblick auf die kommenden Quartale sich entsprechend positioniert wissen. Das heißt, wir sehen also heute zum Beispiel Aktien von Daimler Truck, Mercedes-Benz Group, Volkswagen, also die klassischen Automotive-Werte, die ja zyklischer Natur sind, heute auf den Gewinnerlisten. Verkauft werden Aktien, die zum Beispiel eher mit negativen Nachrichten aufgewartet haben, wie eine Airbus zuletzt, oder eben natürlich auch sehr defensiv sind, wie die Versorgertitel, die dann eben weniger gefragt sind. Also ein ganz interessantes Handelsbild, was ich halt oftmals eben zum Quartalsende zeigt, auch in den USA hat man bereits in den letzten Tagen gesehen, dass da auch nicht mehr wirklich alles eitel Sonnenschein ist. Natürlich wird jetzt wieder auf die entsprechende Zinspolitik der US-Notenbank Fed geschaut. Aber man ist natürlich auch so ein bisschen befangen oder in der Befangenheit von den tendenziell schwachen US-Konjunkturdaten. Und man darf halt nicht vergessen, die US-Notenbank hat ja nicht die Aufgabe, nur den Finanzmarkt oder die Aktienmärkte zu befeuern, sondern sie hat im Endeffekt, sie hat im Endeffekt die Aufgabe, die Wirtschaft und den Geldwert bzw. den US-Dollar halt im Außenwert entsprechend zu fördern bzw. zu stützen. Und das macht sie auch. Das bedeutet also, wenn wir eben Zinssenkungsfantasien wieder sehen und haben, was zumindest mal augenscheinlich seit gestern wieder an den Märkten so zurückgekommen ist, bedeutet das natürlich, dass die konjunkturelle Situation sich in den USA auch wirklich augenscheinlich eben abschwächt. Und wir haben eben gestern Verbraucherdaten aus den USA gesehen, die eben zeigen, dass der Verbrauch rückläufig ist und somit dann die Marktteilnehmer jetzt wieder annehmen, dass die US-Notenbank eben damit eine Möglichkeit hat, die Zinsen in den USA schneller abzusenken, als man bisher angenommen hatte. Wenn ich überlege, dass wir natürlich zum Jahresanfang bei 7 Zinssenkungen und 165 Basispunkten Absenkungsniveau waren und wir aktuell eben bei maximal 2 Zinssenkungen angekommen sind und 45 Basispunkte im Schnitt ungefähr eingepreist haben, wobei Morgan Stanley hier wesentlich optimistischer ist. Die sehen tatsächlich noch die Möglichkeit von 3 Zinssenkungen in dem Jahr, wobei natürlich spannend ist, wann die entsprechend erfolgen sollen. Momentan sieht so aus, dass eine 65-prozentige Wahrscheinlichkeit für den September bereits wieder eingepreist wurde seit gestern. Also dass man da annimmt, dass dahingehend schon der erste Zinsschritt erfolgt und der zweite dann im November oder Dezember. Das ist sozusagen erstmal zumindest Konsens. Morgan Stanley scheint wahrscheinlich dann davon auszugehen, dass im September, November und Dezember jeweils ein jeweiliger Zinsschritt möglich sein könnte. Also ihr seht schon, im Endeffekt ist wieder mal diese alte Leier zurück und man muss aber auch sehen, dass es immer ein Tandem, mindestens ein Tandem ist. Das heißt also, wenn wir auf der einen Seite Zinssenkungsfantasien sehen, müssen auf der anderen Seite natürlich die Inflationserwartungen bzw. / die Wirtschafts- und Konjunkturentwicklungen entsprechend mitspielen bzw. dann entsprechend negativ sein, damit die Notenbank dann diesen Spielraum hat. Und das haben wir in der letzten Zeit gesehen. Wir haben natürlich auch weiterhin die Inflationsdebatte, die aber so ein bisschen in den Hintergrund rückt, weil man eben in Richtung der gesteckten 2% Marke unterwegs ist, wobei ich hier nochmal betonen will, das bedeutet nicht, dass wir keine Inflation mehr haben, das bedeutet lediglich, dass das Preissteigerungsniveau nur noch um 2% steigt, aber es ist halt weiterhin am Steigen. Also wir haben keine deflationären Tendenzen, sondern disinflationäre, das bedeutet also in der Inflationssteigerung, also in der Preissteigerung, die wir sehen, haben wir eine abnehmende Dynamik, um es vielleicht eben nicht in Fachausdrücken hier zu beschreiben. Also das ist die Situation. Nichtsdestotrotz werdet ihr im kommenden Jahr entsprechend weniger Kaufkraft dann mit eurem Euro, US-Dollar, wen auch immer haben. Und das bedeutet natürlich, dass das auch weiterhin auf das Konsumklima drücken wird und dem will die US-Fed entsprechend dann entgegensteuern. Ein wichtiger Punkt aber, warum ich der Meinung bin, dass wir eben vor November keine Zinsmaßnahmen in den USA sehen, ist der US-Wahlkampf, der ja gestern inoffizieller Natur verhältnismäßig und ungewöhnlich früh bereits begonnen hat. Wir hatten gestern das TV-Duell zwischen dem amtierenden Präsidenten Joe Biden und dem Herausforderer Donald Trump gesehen. Und man kann sagen, die beiden haben sich hier wirklich nichts geschenkt. Also es begann ja schon, normalerweise kommen die beiden entsprechenden Protagonisten auf die Bühne und geben sich erstmal die Hand. Das ist erstmal ausgefallen. Also hier hatte man sozusagen kurz vor Stinkefinger zeigen im Endeffekt wirklich schon die kalte Schulter gezeigt. Und während des Wortduells haben sich auch beide wirklich nichts geschenkt. Also es gab hier wirklich verbale Worthülsen, die schon ordentliche Kaliber hatten. Das heißt also, es wurden sich gegenseitig direkt und indirekt beschimpft. Man hat auch teilweise in dritter Person von den Kandidaten gesprochen. Also es war eine sehr, sehr, ja, nicht sage freundschaftlich geprägte oder beziehungsweise von Diplomatie geprägtes Rededuell, sondern hier ging es wirklich mit harten Bandagen einher. Was aber ganz interessant ist, es scheint zumindest mal so zu sein, dass also bei dieser Diskussion, wobei man hier natürlich auch nicht zu früh entsprechend schon Prognosen machen kann, das ist also wie gesagt unverhältnismäßig früh, das ist also sehr ungewöhnlich, weil beide Kandidaten noch nicht mal offiziell nominiert wurden. Also das heißt, die Demokraten machen das erstmal noch auf ihren Parteitag, der noch stattfinden wird, und auch die Republikaner, die Mitte Juli entsprechend dann ihren Parteitag haben, die werden also dann auch erst offiziell Herrn Trump entsprechend nominieren, die Demokraten dann Ende August in Chicago. Also wir sehen hier schon, dass im Endeffekt schon der Vorgriff darauf ist, dass die jeweiligen politischen Lager eigentlich schon die Kandidaten ins Rennen geschickt haben und hier also sozusagen Fakten geschaffen werden, obwohl eigentlich die offizielle Abstimmung noch gar nicht stattgefunden hat. Also auch sehr, sehr interessant, was sich da momentan tut. Das nächste Rededuell wird im Übrigen am 10. September stattfinden und die Wahl am 5. November dann im Endeffekt dann eben stattfinden. Und das ist ganz interessant, weil das zweite Rededuell tatsächlich dann auch das letzte sein wird. Also beide Duellanten, wenn man es mal so will, haben sich eben wirklich dahingehend vereinigt, dass man konnten sich dahingehend einigen, dass man eben am 10. September das letzte Mal dann eben vor den Wahlen, 5. November, eben dieses Rededuell im Fernsehen machen wird. Und warum das so ist, kann man jetzt spekulieren, aber ich denke halt, auch wenn man sich die Figur, die Joe Biden gestern gemacht hatte, ansieht, war nicht wirklich von Stärke geprägt, sondern hier teilweise eben auch eher schwach. Also Redezeiten wurden nicht eingehalten, gerade von Präsident Biden, und man hatte eben auch den Eindruck, dass eben sehr langsam gesprochen wurde, sodass also hier eher eine schwache Person eben dann oder eine schwache Figur eben in Erscheinung getreten ist, und das hat natürlich gerade im Verhältnis zu Herrn Trump nicht wirklich sonderlich gut gewirkt. Also von daher sieht man hier also auch schon, da spielen natürlich auch noch andere Faktoren mit einer Rolle als jetzt wirklich die politischen. Es hat sich durch die ganze Bandbreite gezogen. Also man hatte Migrationspolitik, Schwangerschaftsabbrüche in den USA, Wirtschaftsentwicklung und Inflation natürlich als Thema gehabt. Und hier haben natürlich beide entsprechende Positionen vertreten, die dann eben entsprechend auch natürlich dargestellt wurden und wo man natürlich auch schon gemerkt hat, dass beide jeweiligen Protagonisten sehr, sehr stark natürlich auf ihre Stärken dann fokussiert waren und dahingehend versucht haben, sich natürlich auch Lorbeeren entsprechend ans eigene Revier zu heften, um eben natürlich dem anderen wenig Raum und wenig Argumentationsmöglichkeiten zu geben. Aber das ist genau der Grund, warum ich eben denke, dass die US-Notenbank vor dem 5. November keinen Zinsschritt machen wird, weil man natürlich auch hier eine gewisse politische Neutralität einfach halten will und möglichst vermeiden möchte, dass man eben durch eventuelle Zinsschritte hier dem einen oder anderen politischen Lager eben Schützenhilfe leisten kann, ungewollte dann natürlich. Und ich glaube, dass das eben aus der Vergangenheit heraus schon auch eine Vorgehensweise ist, die oftmals zu sehen war. Das heißt also, die Notenbank hatte sich gerade auch bei den letzten Wahlkämpfen immer zurückgehalten hatte dahingehend keine zinspolitischen Maßnahmen im Zuge des Wahlkampfs vorgenommen, um genau eben dieses politische Verwirren beziehungsweise dann eben die Problematik, dass man eben hier mit reingezogen werden kann, zu vermeiden. DZB sieht das auch ein bisschen anders. Hier hatten wir einige Redebeiträge und einige Aussagen von EZB-Direktoriumsmitgliedern, die darauf hingewiesen haben, dass man durchaus noch das Potenzial in Europa sieht, wenn die Inflationsentwicklung weiter rückläufig ist, noch zweimal die Zinsen senken zu können. Damit würde man dann auch, selbst wenn in den USA zweimal die Zinsen abgesenkt werden, tatsächlich hier die Vorreiterrolle eben auf einer oder beziehungsweise im Zinssenkungszyklus beibehalten. Das bedeutet, die EZB hatte ja bereits im Vorgriff schon die Zinsen um 25 Basispunkte abgesenkt. Jetzt also zwei weitere potenzielle Zinsschritte würde also bedeuten, dass man 75 Basispunkte dann in diesem Jahr tatsächlich die Zinsen abgesenkt hat. Aber ich glaube, dass man hier tatsächlich auch noch eine andere Situation sieht. Und zwar die europäische Wirtschaft bzw. die EWU, also die Europäische Wirtschaftsunion, hat natürlich wirklich markante Schwächen. Wir haben sehen hier wirklich in vielen, vielen Ländern und in vielen Branchen einfach eine sehr schleppende und sehr träge Konjunkturentwicklung. Und das sieht natürlich die EZB auch. Und jetzt ist halt eine Abwägungsfrage, welches Risiko man eingeht, ob man eben sozusagen die Inflationsgefahr weiterhin eben dadurch befeuert, dass man die Zinsen wieder absenkt und damit dann perspektivisch natürlich auch den Konsum eben weiter rückläufig werden lässt. Oder dass man eben sagt, man senkt sozusagen den Zins ab, macht dadurch die Finanzierung für Unternehmen und natürlich auch für viele andere Branchen und Sektoren günstiger und befeuert damit sozusagen wieder so ein bisschen die europäische Konjunktur. Und das ist genau die Situation, die wir derzeit sehen. Also ich glaube, dass wir hier das Inflationsthema tendenziell eher herunterreden sehen werden. Das heißt also, hier wird man versuchen, dass man natürlich die gesteckte 2%-Marke auch hier in Europa weiterhin im Auge behält, aber wesentlich früher und wesentlich voreiliger als jetzt eben die Kollegen aus den USA, die US-Fed, entsprechend die das Zinsniveau nach unten anpasst, um eben hier dann entsprechend die Wirtschaft in Europa weiter fördern zu können. Also es ist eine ganz, ganz spannende Situation, natürlich auch wichtig für die Häuslebauer und Immobilienfinanzierer, die vielleicht auch hier unter den Hörern mit oder unter hoher Wahrscheinlichkeit natürlich auch hier mit bei sind. Das heißt also, es kann tatsächlich sein, dass wir zum Jahresende nochmal günstigere oder niedrigere Zinsniveaus sehen, wobei natürlich auch ganz spannend ist, was in 2025 tendenziell passiert, aber das zumindest mal als gute Botschaft hier von Ende des Teil oder zum Ende des Teil 1 ist von Come On. Und ich komme gleich zu Teil 2, da habe ich ein paar interessante Unternehmen mitgebracht, die in dieser Woche für Furore gesorgt haben auf der einen oder anderen Seite. Und ja, da könnt ihr gespannt sein. Ich würde vorschlagen, ihr bleibt einfach dran und gleich in Teil 2 werde ich die entsprechenden Unternehmen vorstellen. Bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast Teil 2. Ich bin Andreas Lipko, ihr seid bei Come On und es geht wie üblich in Teil 2 um 5 ausgesuchte Aktien, die ich hier heute mitgebracht habe und die ich der Meinung bin, das wert sind, mal besprochen werden zu können. Ich lasse die Buzzwords heute weg, das gibt schon mal einen kleinen Spoiler, weil das natürlich nur Sinn macht, wenn ich zum Beispiel mit Dirk zusammen den Podcast aufnehme, weil mir jetzt selber irgendwelche Buzzwords zu erklären, denke ich mal, macht wenig Sinn, ist für euch auch zu monoton. Also von daher werde ich so ein bisschen eher über die 5 Unternehmen referieren, die eben in der vergangenen Woche durch entsprechende Nachrichten aufgefallen sind. Und da nimmt Platz 1 aktualitätsbezogen Nike ein. Der Sportartikelhersteller hat nämlich gestern nach Börsenschluss seine Zahlen für das vierte Quartal 2024, also was Ende Mai beendet wurde, vorgelegt und konnte die Erwartungen der Analysten zumindest mal beim Gewinn übertreffen, aber das Problem war, dass man hier natürlich die Vorausschau beziehungsweise das, was eben was die Analysten erwartet hatten und was das Unternehmen auf sich gestellt hat, hier nicht erfüllen konnte. Und zwar hatte Nike im vergangenen vierten Quartal die Erlöse, also den Gewinn um 2% auf 12,6 Milliarden gesteigert. Und die Wall Street hat hier mit 12,8 Milliarden gerechnet, lag also so ein bisschen noch im Rahmen, aber immer noch ein Rückgang oder beziehungsweise schwächste Wachstum seit den letzten 14 Jahren. Das zeigt natürlich auch genau das, was ich im Eingang schon gesagt habe, dass also der Konsum insgesamt wirklich sehr, sehr stark rückläufig beziehungsweise schleppend ist. Und das sieht man, kann man auch sehr gut sehen, wenn man eben andere Zahlen aus anderen Ländern, von anderen Unternehmen aus dem gleichen Bereich, also Sportartikel, Fashion, merkt man eben, dass der Mensch an sich, die Konsumenten eben nicht mehr so gewillt sind, mit dem Euro, US-Dollar, wie auch immer, rumzuwerfen, sich ständig neue, teure Klamotten zu kaufen, sondern dass man eben hier wirklich den Trend des Sparens und der Kosteneinsparung sieht. Und das Witzige ist oder interessant ist, dass das natürlich auch insgesamt die Unternehmen machen. Das heißt also, man sieht hier, das eine befruchtet das andere und man hat auch hier den Nettogewinn um 45% auf 1,5 Milliarden Dollar steigern können. Und das hat man aber nur geschafft dadurch, dass man eben die Kosten massiv gesenkt hat. Also man hat eben hier Mitarbeiter entlassen, Strukturen sehr stark gestraft, hat sich von Produktlinien, die nicht mehr entsprechend ins Portfolio passen, getrennt und so weiter und so fort und damit natürlich dann auch den zumindest mal den Nettogewinn stärker steigern können, als eben viele Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Und das ist natürlich der Punkt, der hier nochmal ganz wichtig zu beachten ist. Im Übrigen, vorhin, die 12,6 Milliarden US-Dollar waren natürlich nicht Gewinn, sondern ist der Umsatz gewesen, habe ich mich an dieser Stelle versprochen. Und die Wall Street hat den 12,8 Milliarden Umsatz entsprechend erwartet. Und daraus sind eben hier dieser Nettogewinn von 1,5 Milliarden entsprechend entstanden, beziehungsweise dann nimmt die Steigerung von 45%. Was im Übrigen ein Gewinn pro Aktie von 1,01 Dollar entspricht. Hier lagen nämlich die Erwartungen bei 83 US-Dollar Cent und die Aktien sind aber dann trotzdem unter Druck gekommen, weil eben die Vorausschau entsprechend ja erstmal ausblieb. Also man hatte hier jetzt erstmal keine größeren weiteren Prognosen für 2025, also sprich für das Geschäftsjahr von Nike, was jetzt ab Juni bis in den kommenden Ende, also Ende Mai 2025 verläuft, gegeben. Und das kennt man eben auch schon von anderen Unternehmen. Also wenn hier auf Prognosen verzichtet wird, dann ist das oftmals ein negatives Zeichen. Wir haben das ja bereits schon in der jüngsten Vergangenheit zum Beispiel bei Supermicro gesehen, dass das Management dann also eher zurückhaltender wird und so gesehen keine Prognosen rausgeben will, weil man eben damit rechnet, dass sich im Endeffekt die Situation doch eher schlechter darstellen könnte, als man derzeit annimmt. Und das ist natürlich auch, sage ich mal, von der Managementleistung oder beziehungsweise von meiner Menscheneinschätzung her gut, weil man da natürlich dann auf der vorsichtigeren Seite ist. Der Finanzmarkt aber momentan sehr stark gereizt. Und das hat man eben auch gesehen, nicht nur bei Nike, sondern auch bei anderen Unternehmen. Kommen wir nämlich gleich auf das nächste, Walgreens Boots Alliance. Das ist eine ganz, ganz große Apothekenkette aus den USA. Die sind sozusagen dadurch bekannt, dass man eben bei diesen Supermärkten auf der grünen Wiese selber so eine Shops hat, wo sich dann entsprechend die Amerikaner, die Konsumenten dort eben mit entsprechenden Medikamenten eindecken können, beziehungsweise dort die dann entsprechend bei ihrem Einkaufszug bei Walgreens Boots Alliance entsprechend kaufen können. Das Unternehmen ist ja durch mehrere Unternehmenszusammenschlüsse in den letzten Jahren so groß geworden, sodass man also hier eigentlich mit zu dem Markt- oder Branchenführer im Bereich der Apotheken eben gilt oder führt. Und die haben eben auch Zahlen vorgelegt für das Geschäftsjahr 2024, haben aber auch gleichzeitig die Prognose für das Gesamtjahr, also für das letzte Quartal, die Zahlen vorgelegt und für das Gesamtjahr 2024 gesenkt, haben auch gleichzeitig gesagt, dass man eben Filialen schließen wird, die eben nicht dem Profitziel bzw. dem Margenziel entsprechen. Und das sind natürlich auch Anzeichen, die nicht unbedingt gut sind, die aber auch zeigen, wie dramatisch eben gerade in vielen Einzelhandelsbereichen der Onlinehandel für Veränderungen gesorgt hat. Also auch in diesem Bereich hat natürlich Walgreens Boots Alliance damit zu kämpfen, dass die großen Online-Konkurrenten wie eine Amazon und andere Anbieter aus diesem Sektor denen einfach so ein bisschen das Wasser abgraben. Nichtsdestotrotz nochmal so ein bisschen hier ein paar Zahlen zur Hand, damit man mal einschätzen kann und auch sieht, wie groß dieses Unternehmen ist. Der Umsatz im abgelaufenen Quartal hat immerhin 36,4 Milliarden Dollar betragen. Man lag damit über den erwarteten 35,94 Milliarden Dollar. Aber beim Gewinn blieb das Unternehmen eben unter den Erwartungen zurück. Da hatte man nur 63 US-Dollar Cent pro Aktie ausgewiesen, währenddessen die Analysten mit 68 US-Dollar Cent gerechnet haben. Das ist jetzt nicht unbedingt viel, da würde man sagen, okay, die 5 Cent machen den Kohl ja nur auch nicht fett. Das Problem ist aber die Tendenz. Und wir sehen das schon seit einiger Zeit, dass eben bei Walgreens Boots Alliance halt dieser Trend der Verschlechterung der Gewinnentwicklungen eben ganz klar zu sehen ist. Wir sehen es im Endeffekt auch bei den Aktienkursverlauf, der nämlich im bisherigen Jahresverlauf um 40% gefallen ist. Also man befindet sich hier bei Walgreens Boots allein, ich glaube sogar auf Allzeit-Tiefskursniveau, also hat hier wirklich ordentlich federn lassen müssen. Und das ist natürlich auch so eine Tendenz oder natürlich auch eine Entwicklung, wo eben Analysten und wo die Investoren einfach vorsichtig sind und sagen, okay, es scheint hier momentan nicht wirklich gegengesteuert werden zu können. Man hat also viele, viele Probleme bei dem Unternehmen, die erstmal in den Griff bekommen werden müssen. Und wie gesagt, es ist halt dieser Shift weg von den klassischen stationären Handel rein in die Online-Welt, der ist klar erkennbar. Und Unternehmen, die das nicht erkennen und entsprechende Maßnahmen ergreifen, die werden über kurz oder lang ganz klar eben auf der Strecke bleiben. Und demzufolge muss sich Walgreens Boots Alliance hier also wirklich noch einiges einfallen lassen. Und man hat es, wie gesagt, an den Zahlen gesehen, die Reaktion vom Markt war minus 4%, hat also die Aktien auch weiterhin abverkauft, nachdem eben die Zahlen auf den Tisch gelegt wurden. Jetzt aber auch nochmal was Positives, die FedEx ebenfalls, einer der größten Logistikunternehmen der Welt, kam mit Zahlen und das haben die Analysten bzw. die Marktteilnehmer tatsächlich abgefeiert. Es gab nämlich so ein kleines Zuckerl, was man noch zusätzlich rübergereicht hatte, um eben einen Mehrwert für die Aktionäre, für den Konzern oder beziehungsweise generell natürlich für die Logistiksparte eben auch schaffen zu können. Jetzt aber erstmal zu den harten Fakten. Man hat also hier für das Geschäftsjahr 2024/25, also hier auch ein Rumpfgeschäftsjahr, was Ende Mai, ähnlich wie bei Nike, endet, vorgelegt. Der Gewinn je Aktie mit 20 bis 22 US-Dollar hatte man zumindest mal avisiert. Hier hatten die Analysten eher am unteren Ende, also 20,85 US-Dollar erwartet. Damit liegt man also zumindest mal im Rahmen, aber hat eben noch Raum gelassen, um eben natürlich hier auch nochmal so ein kleines Zuckerl oben drauflegen zu können. Beim Umsatz kalkuliert das Unternehmen insgesamt eher mit einem Plus von niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Zeigt eben auch hier aus meiner Sicht heraus sehr gut auf, dass eben die Konjunktur in den USA zwar stabil ist, aber ganz weit weg von Wachstum. Also gerade wenn Logistik, eben Logistikunternehmen im niedrigen bis mittelstelligen einstelligen Prozentbereich wachsen, heißt ja irgendwas so im Bereich von 1-5%, kann man sagen. Und das ist natürlich dann nicht wirklich überbordend gut und zeichnet auch nicht wirklich eine prosperierende Wirtschaft oder Konjunkturentwicklung auf, sondern tendenziell eher eine Stagnation, wenn man so will. Wobei man natürlich auch hier sehen muss, bei einem Umsatz spielen natürlich dann auch die Inflationentwicklung eine Rolle. Das heißt, die Inflation, wenn die Preise teurer wären, wären natürlich auch Logistikleistungen teurer. Wenn sozusagen die teurer werden, dann steigt ja im Endeffekt der Umsatz, obwohl ja vom Mehrgeschäft überhaupt nicht zu sehen ist. Es ist also nicht mehr transportiert worden, sondern durch die Inflationsentwicklung entsprechend der Umsatz dann gestiegen. Das sind also auch noch Effekte, die muss man natürlich auch mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, gerade wenn es eben um so kleine Anstiege geht, dann kann eben tatsächlich solch ein Effekt, immerhin die Inflation liegt ja bei plus 2%, das heißt also hier wird auch der Logistikbereich mit eine tragende Rolle gespielt haben und Transport demzufolge natürlich eine wesentliche Rolle, also von daher kann man mal annehmen, dass nicht unbedingt das operative Geschäft bei FedEx wunderbar gelaufen ist. Aber wir gucken uns das Ganze an. Das Unternehmen hat eben massive Kosteneinsparungen inklusive Stellenabbau in den letzten Monaten und Quartalen vorgenommen, sodass man sich eben gegen die schleppende Nachfrage in den Logistikbereich so ein bisschen stemmen konnte. Also man hat natürlich darauf reagiert, dass eben hier und da eben das Geschäft nicht mehr so rosig ist. Im Gesamtjahr will der Logistiker in 2,2 Milliarden Dollar weniger ausgeben. Also es ist natürlich eine ordentliche Summe, die hier eingespart werden soll, immerhin 10% vom Gesamtumsatz, wenn man das Ganze so sieht. Moment, ich glaube ja, 10%, ja. Und das ist natürlich ordentlich. Außerdem denkt man eben darüber nach, die Frachtgeschäftssparte auszugliedern, per Spin-off sozusagen zu separieren. Das ist natürlich eine ganz spannende Situation. Das heißt also, der Konzern möchte sich sozusagen hier zweiteilen, will also dann sozusagen einmal die Paket- und Briefzustellung sozusagen separieren von der klassischen Frachtgeschäftssparte. Das macht dahingehend Sinn, weil das Frachtgeschäft unheimlich zyklisch ist. Also hier spielt sozusagen der konjunkturelle Entwicklungszyklus eine wesentlich stärkere Rolle als in diesem klassischen Post- und Brief- oder Paketgeschäft, weil das eben dadurch getrieben ist, da hat man sehr, sehr viele Zyklen, die sich überlagern und dahingehend so eine Art Grundrauschen eben für die Logistikunternehmen hervorrufen, dass die dann eben durch eben zum Beispiel stärkere Aktivitäten im privaten Bereich, dass dann eben teilweise andere zurückgehende Tendenzen ausgleichen können und aber damit sozusagen immer so ein stetiges Wachstum drin ist. Im Frachtgeschäft ist es tatsächlich so, wenn eben dann oftmals die Konjunktur insgesamt eben am Abschwung ist, dann betrifft es dann eben vollends den ganzen Bereich. Also und das macht es ja so schwierig. Wir haben das Ganze damals auch schon bei der Deutschen Post, aka DHL, bei der Covid-19-Pandemie ja auch schon erlebt, dass sozusagen da der Corporate-Bereich, also sprich der Frachtbereich, auf einmal massiv eingebrochen ist durch vielerlei Probleme, Logistikkettenstörungen, zurückgehendes Geschäft. Auf der anderen Seite aber der private Bereich eben massiv angestiegen ist, weil natürlich viele über Onlinehandel entsprechend dann ihre Produkte gekauft haben und die Post das dahingehend dann eben kompensieren konnte. Jetzt will der Bereich, also FedEx, das natürlich entsprechend aufdröseln und dann eben per Spin-off an die Börse bringen und das ist sozusagen so ein kleiner Sum-of-the-Parts-Effekt, der da erwartet wird. Das heißt also, dass die Einzelteile eines Unternehmens, wenn man das Ganze zerschlägt, mehr wert ist als die aktuelle Situation. Und deswegen sind die Aktien entsprechend stark nach vorne gegangen beziehungsweise konnten eben ansteigen, nachdem man die Zahlen vorgelegt hatte und die Investoren haben es gefeiert. Man war mit den Zahlen, die man vorgelegt hatte, eigentlich auch ganz zufrieden, weil man eben gesehen hat, okay, Geschäft stagniert, Management macht aber was und reduziert die Kosten, sodass man eben davon ausgehen kann, dass zumindest mal die Gewinnsituation stabil bleibt und das ist natürlich genau das, was die Investoren dann auch wollen und gerne hören. Gucken wir als drittes Unternehmen ganz spannend auf die Micron Technology. Ebenfalls mit Zahlen hatten ja im Vorfeld wirklich einen Rekord, hat es im Kursverlauf hingelegt, waren sogar auf Allzeithöchstkursniveau kurz vor den Zahlen. als die Zahlen dann vorgelegt wurden, die eigentlich ganz gut waren, also wenn man die so auf den ersten Blick sieht, dann sehen die wirklich gar nicht mal so schlecht aus, konnten also auch wirklich das widerspiegeln, was viele erwartet hatten, aber hier, auch hier war es der Ausblick. Und das finde ich ganz spannend, dass halt insgesamt der, die ganze Halbleiterbranche momentan eher vorsichtiger ist. Also Nvidia hatte bereits schon darauf hingewiesen, dass man eben einen höheren Konkurrenzdruck sieht, dass man eben sagt, okay, klar, KI bleibt weiterhin ein absoluter Burner und wird auch ein Megatrend bleiben, aber es kommen natürlich immer mehr Unternehmen auch in den Bereich rein, dass man eben hochwertige Chips, Halbleiter herstellt, die dann auch KI-fähig sind und das natürlich an den Margen und an der Umsatzentwicklung von zum Beispiel auch Nvidia einfach knabbert. Und Ähnliches scheint auch so ein bisschen bei Micron zu sein. Die sind zwar in einer anderen Kategorie wesentlich stärker unterwegs, aber man war auch hier etwas vorsichtiger. Aber gucken wir uns mal die Zahlen zum dritten Quartal, also sprich für das letzte Quartal an. Da konnte der Gewinn pro Aktie auf 0,62 US-Dollar gesteigert werden und man lag über den Konsensschätzungen der Analysten von 48 US-Dollar Cent. Das ist ordentlich, also hier wirklich 14 Cent höher als eben die Prognosen, die man hatte. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um satte 81,6% auf 6,81 Milliarden US-Dollar und lag auch hier über den Prognosen von 6,67 Milliarden. Also hier kann man einen Haken hintermachen. Letzte Quartal wunderbar gewesen. Gerade der HBM-Chip-Bereich, also High-Bandwidth-Speicher, Memory-Bereich ist sozusagen sehr gut gelaufen und wurde eben von den Kunden entsprechend stark nachgefragt, dass man also hier diese doch sehr üppige Umsatzsteigerung entsprechend vorlegen konnte. Aber der Ausblick, das ist halt so ein Punkt gewesen, wobei man sagen kann, wenn man sich jetzt die Zahlen mal insgesamt ansieht, dann sind die ja nicht schlecht. Das Unternehmen rechnet also für das nächste Quartal mit einem Umsatz, der im Bereich zwischen 7,4 und 7,8 Milliarden liegt. Und das liegt eigentlich vollends in dem Rahmen der Analystenerwartung. Die rechnen nämlich mit 7,6 Milliarden. Also das macht ja ein Unternehmen dann auch im Endeffekt mit Absicht, dass man sich so eine Art Varianz einbaut. Man kennt ja selber natürlich die Konsensschätzung auch, guckt, ob das ungefähr hinhaut und versucht dann sozusagen da so ein bisschen das Ganze zu mitteln. Aber, und hier kommt jetzt das ganz Wichtige, die Flüsterschätzung. Also das, was eigentlich die Analysten dann insgeheim erwartet hatten, beziehungsweise die Investoren, die wurden eben nicht erfüllt. Man hat also hier ein bisschen euphorischer gerechnet und hätte gedacht, okay, jetzt wird also Micron Technology ordentlich mal eine Schippe rauflegen und wird sozusagen auch darstellen, dass man eben wirklich euphorisch für die Zukunft ist, und das ist eben ausgeblieben. Was kann man als Investor oder als Aktionär daraus machen? Ich denke, dass das ein typisches Phänomen ist von eben Märkten, die so ein bisschen heiß gelaufen sind. Und das ist ja auch die Überschrift, die ich ja gewählt hatte. Kriegen wir ein Sommergewitter? Ich denke, ja, wir werden kurzzeitig mal so ein bisschen eben die ein oder andere, vielleicht auch heftigere Korrektur sehen, wobei ich jetzt nicht von zweistelligen Prozent Kursverlusten ausgehe, sondern tatsächlich eher davon, dass wir vielleicht mal so 3-5% Korrektur durchaus bei den amerikanischen Märkten und auch im DAX sehen könnten. Das wäre durchaus gesund. Es entfernt sich halt momentan zu stark eben die Finanzmarktbewertungsseite von der realwirtschaftlichen Entwicklung, und das sollte eben kurzfristig korrigiert werden, damit wir einen schönen Boden für weitere Kurssteigerungen im weiteren Jahresverlauf dann sehen. Und so sehen wir es halt auch bei Micron, wir sehen es in vielen Bereichen, eben gerade bei den kleinen Unternehmen, dass hier einfach so eine Art Korrekturbewegung, Korrekturmodus dann einsetzt, und die Micron haben, glaube ich, auch teilweise bis zu 8% an dem Tag dann eben nachbörslich verloren. Und das sieht man also hier, dass dann sozusagen diese Enttäuschungshaltung da ist, dass die zittrigen Hände rausgehen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass Micron Technology aufgrund der Aufholjagd, die man eben bei Nvidia gerade vorgenommen hat, eigentlich ganz gut positioniert ist. Also von daher sollte man so ein bisschen da die Kirche im Dorf lassen. Aber sie werden sich einer allgemeinen Marktkorrektur nicht entziehen können. Und demzufolge muss man da so ein bisschen gucken, wie eben diese relative Schwäche, die wir momentan bei den Aktien gesehen haben, eben zumindest mal sich dann in den kommenden Wochen natürlich ebenfalls entladen werden und wie weit die Aktien dann noch fallen können. Aber auf jeden Fall ein schöner Watchlist-Kandidat, den man auf der Agenda behalten sollte. Gucken wir auf das letzte Unternehmen in Teil 2 hier von Comorn, und wir gucken uns die Aktien von Rivian an. Ein E-Bau-Auto-Hersteller aus den USA, wo ja auch Amazon sehr, sehr große und hohe Anteile an dem Unternehmen hält. Und da gab es eine positive Nachricht für die Rivian-Aktionäre. Und zwar hatte Volkswagen bekannt gegeben, dass man sich über eine Wandelschuldverschreibung an dem Unternehmen beteiligen will. Das heißt, man will also 1 Milliarde US-Dollar in die Hand nehmen und damit eine Wandelanleihe von Rivian entsprechend zeichnen. Eine Wandelanleihe ist halt die Möglichkeit für Unternehmen, man kauft sozusagen eine Anleihe, kriegt dafür eine Verzinsung und hat aber die Möglichkeit, das Geld, was man dann in diese Anleihe investiert hat und eingesetzt hat, zu bestimmten Terminen in Aktien zu tauschen. Das heißt also, man kann dann eben, je nachdem wie die Ausgestaltung dieser Wandelanleihen sind, entsprechend sich an dem Unternehmen beteiligen. Sogenannte Debt-Swap-to-Equity-Deals sind das. Das heißt also, dass man dann nicht das Geld zurückbekommt, sondern eben sich entsprechend bei den Unternehmen beteiligt. Und das macht man ja nicht von ungefähr, sondern hier hat man eben wirklich die Möglichkeit, sich so eine Art ja, Platzhalterfunktion als Aktionär eben zu sichern. Das ist eine oft und auch gängige Methodik. Und hat aber zumindest mal auch für Euphorie bei den Aktionären oder beziehungsweise dann bei den Aktien gesorgt. Die Aktien sind um 40% angesprungen, nachdem diese Meldungen dann Dienstagabend über die Ticker gelaufen sind. Wesentlich natürlich noch, dass das nicht der einzige Finanzierungsschritt ist, sondern man will insgesamt 4 oder weitere 4 Milliarden US-Dollar, dann insgesamt 5 Milliarden in das Geschäft von Rivian investieren. Warum macht Volkswagen das? Weil man einfach in der Vergangenheit immer wieder Probleme hatte mit der Softwareentwicklung. Das heißt also, die Wolfsburger haben es nicht so richtig auf die Reihe bekommen, hier dann entsprechende Board-Software zu entwickeln, damit man eben mit den Konkurrenten aus China oder Tesla eben auch vernünftig Schritt halten kann. Und jetzt ist man sozusagen die Flucht nach vorne angetreten, hat sich gesagt, okay, wenn wir das sozusagen in der Entwicklung nicht hinbekommen, dann holen wir uns sozusagen das Know-how, kaufen uns das ein und gucken eben, dass wir uns bei Konkurrenten bzw. bei kleineren Unternehmen einkaufen, die eben dann uns diesen Vorteil bzw. diesen Nachteil, der momentan da ist, ganz einfach beseitigen können. Demzufolge war natürlich dann hier entsprechend Rivian einfach auf der Agenda. Und man hat diesen Move gemacht. Also ganz spannend, hat auch so ein bisschen, Euphorie ist vielleicht übertrieben, aber so leichter Optimismus für den gesamten Bereich der jungen wilden Autobauer losgetreten. Wir haben also bei vielen anderen kleineren Autounternehmen, ebenfalls aus den USA, daraufhin dann Kursgewinne sehen können, die einfach genau die gleiche Hoffnung haben, dass eben jetzt größere Autokonzerne entsprechend dann auf diese kleinen Rivalen gucken und sich da entsprechend günstig das Know-how einkaufen. Also eine ganz spannende Situation, die so ein bisschen auch nochmal so eine Art Renaissance-Charakter für eben gerade diese angeschlagenen Autobauer hatte. Und die einfach auch zeigen, dass selbst die großen Automobilfirmen wirklich momentan massive Probleme mit dieser massiven Dynamik eben in diesem Sektor haben. Das heißt also damals durch eben den Markteintritt von Tesla in diesen Sektor und des starken Drangs der Elektrifizierung von eben Modellen und den ganz starken Fokus auf die Technologie in den Autos sind wirklich viele Autobauer buchstäblich überrannt worden. Man darf nicht vergessen, im Vorfeld sind oder bisher war es dann so, dass eben Projektionen bzw. Projekte oder Entwicklungen 5 bis 10 Jahre Entwicklungszeit gekostet haben. Also alle Modelle, die man da vorher so dann auf den Straßen gesehen hat, die sind tatsächlich 10 Jahre zuvor in der Planung gewesen und entwickelt worden. Und dieser Konjunktur bzw. dieser Entwicklungszyklus, besser gesagt, der ist ja massivst verkürzt worden und wird natürlich tendenziell durch eben jetzt auch die Treibjagd, die viele chinesische Unternehmen aus dem Automotive-Sektor momentan antreten, einfach noch beschleunigt. Das heißt, die haben natürlich auch in den letzten Jahren einfach viel Know-how, viel Technologie weiterentwickelt, haben eine wesentlich effizientere Vorgehensweise und sind in vielen Bereichen einfach auch den großen westlichen Industrienationen voraus und sorgen einfach für einen extrem starken Druck in dem Bereich. Und das ist natürlich eine Konkurrenzsituation, die man einfach auch bei den Absatzzahlen insgesamt sieht, bei den deutschen Automobilfirmen und die einfach momentan so ein bisschen Sorgenfalten auf die Stirn gebracht haben. Deswegen der Move gar nicht mal so verkehrt. Durchaus interessant aus meiner Sicht heraus. Sollte man weiter beobachten. Natürlich auch wichtig, dass das jetzt kein Zug ist oder kein strategischer Schachzug, der jetzt sofort dann auch natürlich wirksam wird, sondern man muss natürlich hier sehen, dass das Ganze dann eher auf Mehrjahressicht, also sprich auf die kommenden 1 bis 2 Jahre dann eben erst zum Tragen kommt. Das heißt also, die Modelle, die dann entworfen werden, wahrscheinlich erst 2026 fortfolgend davon profitieren werden, dass man eben ein neues Know-how insgesamt hat. Und vor allen Dingen muss natürlich auch erstmal sich beweisen, dass tatsächlich dieser Schritt, den man da gemacht hat, von der Integration eben entsprechend natürlich in die Prozesse, in die Autos, in die einzelnen Modelle auch wirklich von Erfolg gekrönt sein wird. Also interessant, ja, ob man jetzt die Rivian-Aktien deswegen kaufen muss, würde ich jetzt erstmal in Frage stellen. Amazon hat ja davon auch profitiert, ebenfalls Aktionär. Und haben eine große Beteiligung, sodass natürlich dann eben der Kurssprung um 40% auch bei den Aktien von Amazon zu sehen war. Das heißt, nicht wundern, wenn ihr entsprechend dann keine Nachrichten gefunden habt zu Amazon direkt, sondern das waren sozusagen diese Abstrahleffekte, die eben über die Beteiligung an Rivian auch auf die Aktien von Amazon abgestrahlt haben. Also auch da sieht man mal wieder, wie Börse funktioniert Und wie spannend das Ganze eigentlich ist und warum es eigentlich auch ein Grund ist, oder was heißt eigentlich, warum es ein Grund ist, solche Podcasts wie zum Beispiel hier Come On entsprechend zu hören. Damit bin ich durch mit Teil 2. Ich hotte die heute ein bisschen schneller durch. Wetter ist schön. Ihr wollt wahrscheinlich auch nochmal raus und Eis essen gehen. Demzufolge werde ich sehen, dass ich jetzt zu Teil 3 komme und mir mal die Daten für die nächste Woche anschaue und euch vortrage, worauf ihr achten könnt, solltet, müsstet. Und was besonders natürlich in der kommenden Woche als Hauptaugenmerk entsprechend zu beachten ist. Herzlich willkommen zu Come On Teil 3. Ich bin Andres Lipko, ihr seid bei Come On Teil 3 und hier geht es um die makro- und mikroökonomischen Daten für die kommende Woche. Wobei auch hier kleiner Spoiler-Alert, es gibt auf der mikroökonomischen Seite, also sprich auf der Seite von den Unternehmensdaten, heute mal keine Datensätze, weil es einfach keine Unternehmen gibt, die in der kommenden Woche von irgendeinem Belang sind, irgendwie interessant sein könnten und die man eben auf der Agenda haben sollte. Dafür gucke ich aber dann natürlich ein bisschen mehr auf die makroökonomischen Seite und da geht es am Montag gleich los mit dem Tankam-Report. Das ist sozusagen der Report der Bank of Japan, die einen ganz großen Wirtschaftsbericht immer rausgeben und der dann veröffentlicht wird und einfach einen schönen Überblick darüber gibt, wie es eben um die japanische Konjunktur bestellt ist. Wie also die japanische Wirtschaft sich darstellt. Und das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Situation, die man eben gerade in Bezug auf die aktuelle Situation in Japan, zum Beispiel mit dem abschwächenden Yen, der wirklich massiv unter Druck kommt, als auch natürlich dem stark ansteigenden Nikkei-Index zu betrachten ist. Wenn das nämlich auch nicht entsprechend von der Wirtschaftsleistung getragen wird, dann muss man natürlich auch hier sehen, dass die Situation an den Finanzmärkten äußerst fragil ist. Zumal natürlich auch dann spannend zu sehen ist, wie dieser Tankgang-Bericht vielleicht auch so ein bisschen diese Zinsanhebungsfantasie, die in Japan ja tatsächlich eben vorhanden ist, vielleicht auch befeuert. Also dahingehend ganz spannend, so ein bisschen im Hinterkopf behalten, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt japanische Aktien hat, aber nicht gerade unspannend. Ansonsten geht es dann weiter mit den Einkaufsmanager-Indizes für Spanien, Italien und Deutschland am Montag. Wir bekommen auch den harmonisierten Verbraucherpreisindex für Deutschland und wir bekommen aus den USA den ISM-Produktionsindex bzw. dort entsprechend den Beschäftigungsindex und die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe. Also am Montag gibt es einige Daten, die dann spannend sind aus Europa. Bereits nach Handelseröffnung geht es dann los, 9.15, 9.45, 9.55 und dann im Endeffekt in den USA um 16 Uhr mit den klassischen Datensätzen eben zu der Konjunktur bzw. Konjunkturentwicklung in Amerika. Dann am Dienstag haben wir eigentlich eher einen ruhigeren Tag, wenn man es so will, bekommen einige Redebeiträge von EZB, Direktoriumsmitglieder, wir bekommen die Arbeitslosenquote für die EWU insgesamt und wir bekommen um 16 Uhr aus den USA die sogenannten JOLTS-Stellenangebote. Da wertet also dann ein Unternehmen immer wieder aus, wie viele Stellen sind offen und werden entsprechend ausgeschrieben und daraus versucht man dann zu ermitteln, wie die Lage am amerikanischen Arbeitsmarkt ist, beziehungsweise hat da eine Indikation für, ob die Unternehmen tendenziell eher mehr offene Stellenangebote rausgehen, offene Stellen haben oder ob das Ganze rückläufig ist. Man kann davon ausgehen, wenn man natürlich auch aufmerksam die letzten Unternehmenszahlen und sich Nachrichten angehört hat, dass hier tendenziell eine rückläufige Tendenz wahrzunehmen ist, weil natürlich immer mehr Leute freigestellt werden und immer weniger gesucht werden und wir auch eher in den Bereichen der hochqualifizierten Jobs tatsächlich mehr Stellenangebote und Stellengesuche sehen. Also von daher, das wird auch nochmal ganz spannend, kann man immer so ein bisschen als inoffizielle Arbeitsmarktdaten verstehen beziehungsweise als Indikation dafür und deswegen gucken die Marktteilnehmer da drauf. Am Mittwoch geht es dann weiter, da bekommen wir dann den Einkaufsmanager-Index für Deutschland um 9.55 Uhr. Aber auch aus Spanien um 9.15 Uhr. Das heißt also hier gerade für den Dienstleistungssektor interessant. Wir bekommen ebenfalls nochmal Redebeiträge von einigen Direktoriumsmitgliedern von der EZB am Mittwoch und wir bekommen die Erzeugerpreise für die EWU auf Monats- und auf Jahressicht. In den USA geht es dann weiter ebenfalls mit einem Redebeitrag von dem Fed-Mitglied John Williams, der spricht. Wir bekommen dann eben auch den Challenger Arbeitsplatzabbau, Erstanträge Arbeitslosenunterstützung und den S&P Global, also PMI, sprich Einkaufsmanager-Index. Wir bekommen eine Rede von dem US-Fed-Mitglied Bostich ebenfalls und eben nochmal den ISM für das nicht verarbeitende Gewerbe um 16 Uhr. Zusätzlich gibt es dann nochmal die Werkaufträge aus den USA und die Auftragseingänge im nicht verarbeitenden Gewerbe, also im Dienstleistungssektor, Also da kommt am Mittwoch doch nochmal so einiges auf die Marktteilnehmer zu. Am Donnerstag geht es dann weiter und zwar mit den Werksaufträgen für Deutschland, auch auf Monats- und auf Jahressicht. Und wir haben im Endeffekt das dahingehend auch schon ja größtenteils erledigt. Der Donnerstag dann eben nicht weiter geprägt durch irgendwelche Daten, die man auf der Agenda haben sollte. Also so ein bisschen dahingehend dann der ereignisloseste Tag, wenn man so will. Am Freitag gibt es dann dafür um 8 Uhr gleich die Industrieproduktion aus Deutschland auf Jahres- und auf Monatssicht. Wir bekommen einen Redebeitrag ebenfalls von John Williams von der US-Fed um 11.40 Uhr über mitteleuropäischer Zeit. Ansonsten gibt es die Arbeitslosenquote und zwar die offizielle aus den USA um 14.30 Uhr. Wir bekommen also dahingehend auch viele Datensätze, die damit zu tun haben, Erwerbsbeteiligungsquote und so weiter. Also alles, was im weitesten Sinn mit der Arbeitslosenquote in den USA zu tun hat. Und das, was natürlich ganz wichtig ist, weil das eben auch Rückschlüsse auf die Konjunktur- bzw. Inflationsentwicklung in den USA einfach zulässt, was wir in den letzten Quartalen ja immer wieder auch als wichtigen Punkt gesehen haben. Das heißt also heute am Freitag, dem 28.06. gucken die Leute natürlich alle auf den PCE-Deflator. Das heißt also, wie stellt sich der Konsum und die Preisentwicklung in den Bereichen dar? Und das ist wichtig und in der kommenden Woche werden natürlich die Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle spielen und die Entwicklungen im Bereich der verarbeitenden Industrie bzw. Dienstleistungssektor, weil das natürlich so eine Art untermauernden Fakten sind, die einfach darlegen, wie die Konjunkturentwicklung in den USA ist. Ich hoffe, ihr wart zufrieden mit der heutigen Ausgabe, habe mich ein bisschen kürzer gehalten, ist ja auch klar, wenn es hier so eine Solo-Aktion ist, dann ist das natürlich auch so, dass weniger Sprechzeit ist, aber gut für euch, wie gesagt, genießt das Wetter. Schönes Wochenende schon mal für diejenigen, die diesen Podcast heute am Freitag oder vielleicht am Samstag, wie auch immer, also am Wochenende hören. Ansonsten für diejenigen, die das Montag hören. Ich hoffe, dass ihr ein schönes Wochenende hattet und wünsche weiterhin viel Erfolg an den Börsen bei eurem Agieren. Und ansonsten bin ich nächste Woche wieder für euch da. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.